Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag Rogate steht im Johannesevangelium. Ich lese uns ab Vers 23 in Kapitel 16. Da sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündige von meinem Vater. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger: Siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst es nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, dass ich die Welt überwunden habe. Amen. Zu diesem Text ließe sich nun sehr, sehr viel sagen. Zu den Bildern und wie die Situation der Jünger war und alles. Ich will nur drei Punkte herausgreifen, die mir wichtig geworden sind. Und der erste lautet: Wir haben einen Vater, zu dem wir kommen dürfen. Wenn ihr den Vater etwas bittet werdet, sagt Jesus, in meinem Namen wird er's euch geben. Und vielleicht kommt Ihnen und euch das ja selbstverständlich vor, aber das ist es auf keinen Fall. Viele Menschen haben keinen Vater, zumindest keinen, zu dem sie wirklich Vertrauen haben und zu dem sie kommen möchten und können. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ihr habt einen Vater. Ich bin von diesem Vater gekommen und ich gehe zu diesem Vater, und dieser Vater hat euch lieb. Der Vater im Himmel hat euch lieb. Friedrich von Bodelschwing erzählte dazu einmal folgende Geschichte. Als er ein kleiner Junge war, da hat ihn die Mutter zusammen mit seiner älteren Schwester ins Bett gebracht und sie waren auch gleich eingeschlafen. Aber irgendetwas hatte sie aufgeweckt, vielleicht eine Maus, die da in der Wand genagt hat, oder irgendein Gewitter, und sie saßen förmlich im Bett und es war dunkel und sie hatten Angst. Ich erinnere mich in meine Kindheit, dass ich auch Angst im Dunkeln hatte. Und sie wussten nicht, was sie tun sollten. Und so saßen sie da. Und endlich fassten sie den tapferen Entschluss: Komm, wir wollen zu den Eltern gehen. Sie wussten aber, da mussten sie durch mehrere kalte und auch dunkle Stuben. In jener Zeit war noch nicht überall geheizt und gab es überall Licht. Und man konnte sich überall stoßen und man wusste nicht, ob man auch die Türen findet. Aber sie fassten sich ein Herz und sie fassten sich an der Hand und sie pilgerten mit ihren weißen Nachthemden durch die erste Stufe und durch die zweite, und das Herz klopfte, und irgendwann durch die dritte Stube, und dann öffneten sie die Tür und der helle und warme Schein des Wohnzimmers lud sie ein. Und mit ihren kleinen Füßen, da tappelten sie zum Vater, und der Vater, der saß da am Tisch und er nahm den kleinen Friedrich auf den Schoß und er fragte ihn: Was willst du, mein Junge? Und der kleine Friedrich, der stotterte nur einen Satz: Vater, Ich wollte nur zu dir. Vater, ich wollte nur zu dir. Und Friedrich Bodelschwing sagt dann, was heißt denn beten? Beten heißt, dass ich aus der Angst der Welt mich aufmache und zu meinem Vater gehe. Beten heißt, dass ich mitten durch die Kälte und Finsternis hindurch wandre und zu meinem Vater gehe. Beten heißt, dass sich die Tür öffnet und das ewige Licht unsere arme, zitternde Gestalt bescheint. Und beten heißt, dass ich mein Haupt neigen darf und die gute Hand des Vaters mich berührt und er mich fragt, Kind, was willst du? Vater, ich wollte nur zu dir. Liebe Gemeinde, beten heißt für uns Christen zuallererst, wir dürfen zum Vater gehen. Jesus hat uns die Tür geöffnet, wir sind eingeladen und er freut sich, wenn wir kommen. Kleine Anekdote von unseren Kindern, als die klein waren, unsere Rebecca, da kam die in einer Phase mehrmals in der Nacht und das war relativ anstrengend für meine Frau. Und irgendwann hat sie gesagt, Mensch Rebecca, bleib doch im Bett. Und dann hat sie gesagt, ich komme nicht mit zu dir, ich kann bloß nur zu meinem Baba. Jetzt will ich mich dadurch nicht über meine Frau stellen. Sie hat die größere Last getragen in all den Nächten. Aber ich habe mich tatsächlich gefreut, wenn sie kam. Und das spüren Kinder. Und wir dürfen wissen, wir dürfen zu unserem Vater gehen. Und zu ihm Papa sagen. Abba, lieber Vater. Das hat uns Jesus gelehrt. Für Millionen und Milliarden Menschen auf dieser Welt ist das völlig undenkbar, zu ihren Göttern, und ich sage auch Götzen, Papa zu sagen. Sie geraten in Furcht und Schrecken, wenn sie an ihren Gott denken. Und sie haben Angst, sie haben Furcht beim Beten. Und sie wollen ihre Götter und ihren Gott nur beschwichtigen, dass ja nichts Böses passiert. Sie wollen den Zorn dämpfen. Und Beten ist für sie keine vertrauensvolle Hinwendung. Ich habe erst letzte Woche mit einer Frau gesprochen, die hat eine Schwiegertochter, die ist in einer hinduistischen Familie aufgewachsen. Eine ganz tolle Frau. Aber sie hat ihr immer wieder gesagt, dass sie Angst hat. Und sie hatte sogar einen Waschzwang entwickelt. In den Riten, die sie tun musste, damit sie auch vor ihren Göttern erscheinen musste, da war so viel Furcht. Und sie hat diesen Zwang entwickelt. Nun sage ich nicht, dass es bei uns Christen keine zwanghaften Handlungen gibt und dass wir frei wären von Zwängen. Aber wir dürfen wirklich ohne Angst zu unserem Vater gehen, weil wir wissen, er meint es gut mit mir. Er wartet geradezu auf uns. Und er meint es besser als jeder irdische Vater. Und dieser Zusatz ist wichtig und notwendig, weil wir menschlichen Väter oft versagen. Und ich nehme mich da nicht aus. Weil viele auch in ihrer Kindheit nie erlebt haben, dass da ein guter Vater ist. Vielleicht war da überhaupt kein Vater. Oder vielleicht war ein Vater, der sie ausgelacht hat, wenn sie irgendeinen Fehler gemacht haben. Es gibt so viel Schlimmes und es gibt auch Väter, die ihre Kinder missbrauchen. Für mich völlig unverständlich und ein größeres Unrecht gibt es eigentlich nicht. Und die Kinder sind niemals schuld und trotzdem gibt es das auch in unseren Gemeinden. Meiner ersten Gemeinde bin ich einer Frau begegnet. Das heißt, sie ist regelmäßig da gewesen. Die hat ihr Vater missbraucht. Was für ein himmelschreiendes Unrecht. Lasst uns alles dafür tun, dass das nicht geschieht. Und lasst uns nicht wegsehen, sondern hinsehen. Und wenn ein Menschenkind erst einmal vor dem Wort Vater zurückschreckt und nichts damit anfangen kann, dann darf es den Ewigen und Barmherzigen auch anders nennen. Gott ist nicht in unserem Sinne männlich oder weiblich. Er ist Gott. Und doch dürfen wir zu ihm kommen, wie Kinder zu ihrem Vater oder zu ihrer Mutter, wenn alles in Ordnung ist. Und wissen, Er meint es gut mit uns. Er wird uns keinen Skorpion geben, wenn wir ihn um ein Ei bitten. Ich hatte heute Morgen ein schönes Frühstück-Ei und meine Frau hat da nichts reingetan, was mich umbringt. Ja, aber wir dürfen wissen, ich darf Gott bitten und er wird mir nichts Böses geben. Und das ist wirklich für mich wertvoll. Und diese Erkenntnis muss von Kopf in unser Herz. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bittet werden in meinem Namen, wird er es euch geben. Und darum sollen wir nicht länger denken, oh je, ich darf doch Gott nicht belästigen mit meinen Problemen. Der hat so viel Wichtigeres zu tun. Nee, wir dürfen zu ihm kommen. Und er ist der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und nochmal, er freut sich, wenn er unsere Stimme hört und wenn wir zu ihm kommen. Und mir gefällt eine Stelle in Jesaja sehr gut, wo heißt, er wird euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wir dürfen zu ihm kommen in Jesu Namen. Und damit bin ich beim zweiten Gedanken. In Jesu Namen. Drei kurze Aspekte dazu. Wir dürfen zu ihm kommen, nicht weil wir uns das verdient hätten. Nicht weil wir so gut und gerecht werden und Kinder, die niemals hingefallen hätten, keine Hosen je zerrissen hätten oder auch sonst nie was kaputt gegangen wäre bei uns. Nein, wir dürfen zu ihm kommen, weil Jesus uns die Tür geöffnet hat und weil alles, was zwischen uns und Gott steht, durch Jesu Handeln beseitigt ist. Er hat seine, ich hätte fast gesagt Kinderstube, seine Stellung bei Gott dem Vater verlassen. Als der lebendige Sohn Gottes ist er herabgestiegen in unsere Welt und hat seine Füße schmutzig gemacht und seine Hände. Nicht, dass er schuldig geworden wäre, aber er war mittendrin im Staub dieser Welt. Wozu? Damit wir durch ihn zu Kindern Gottes würden. Wir haben kein Anrecht zu sagen, Gott, du musst mich jetzt hören. Gott muss gar nichts. Nichts. Und wenn ich auftauche vor ihm, dann müsste ich eigentlich vergehen meiner Schuld. Aber in Jesu Namen, da deckt er mich. Und wenn ich vor Scham versinken will, dann darf ich wissen, Jesus ist meine Gerechtigkeit. Sein Blut und seine Gerechtigkeit ist mein Schmuck und mein Ehrenkleid. Und darüber kann ich nur staunen. Und der zweite Aspekt, im Namen Jesu beten, das heißt dann aber auch, dass es nicht darum geht, dass mein Wille geschieht in erster Linie. Jesus hat gebetet. In seiner herausforderndsten Situation, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wenn wir in Jesu Namen zu Gott, dem Vater, kommen, dann kommen wir im Geist und in der Art Jesu. Und wenn wir ihn bittet, dann dürfen wir wissen, dass er uns hilft. Aber wir dürfen auch wissen, so wie zu einem Gemälde eben nicht nur helle Farben gehören, sondern auch dunkle, so gehört es auch zu unserem Leben. Nicht nur frohe Stunden, sondern manchmal auch dunkle. Und nicht nur Glanz und Gloria. Der Sieg Jesu bestand in seinem Tod am Kreuz und nicht in der Vermeidung jeglichen Leidens. Und so wie auch unser Leben in der Nachfolge nicht nur geprägt ist von allem Wunderbaren und Schönen, sondern es kann auch geprägt sein durch das ein oder andere, was wir tragen müssen. Und nicht wichtig ist, dass unser Wille geschieht, sondern dass durch uns der Wille Gottes geschieht. Wenn aber der Wille Gottes geschieht, dann ist es gut, denn er macht keine Fehler. Und deshalb der dritte Aspekt in diesem Gedanken, Gebet in Jesu Namen, ist immer ein Gebet voller Zuversicht. Wenn wir im Namen Jesu Gott um etwas bitten, dann sollen wir auch wissen, dass er uns hört und handelt. Martin Luther hat gesagt, ist es nicht eine Schande vor Gott und vor aller Welt, dass Christus muss uns so feierlich und hoch schwören, wahrlich, wahrlich, und wir es doch nicht glauben, noch uns bewegen lassen, dass wir darauf einmal von Herzen anfangen zu beten? Wer Gott im Namen Jesu um etwas bittet, und nicht daran glaubt, dass Gott ihn hören wird, der gleicht letztendlich einem Lottospieler, der zwar einen Schein ausfüllt, aber ihn nicht abgibt, weil er nicht glaubt, dass er sowieso was gewinnt. Ich meine, so geht's mir. Ich gebe keinen Lottoschein ab. Ich glaube einfach nicht, dass ich da was gewinne. Die Wahrscheinlichkeit ist mir viel zu gering. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Gott mich hört, wenn ich bete, die liegt bei 100% für mich. Das will ich festhalten. Ich will ihm vertrauen, auch seiner Zusage. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, dann wird er es euch geben. Was ist denn aber mit den vielen unerhörten Gebeten? Wir beten doch manchmal und das, worum wir bitten, ist im Sinne Jesu, oder? Aber eine Antwort bleibt aus. Wenigstens kommt sie nicht sofort. Nicht immer werden die Rucksäcke sofort gefunden. Manchmal muss man länger suchen. Und manchmal findet man auch erstmal gar nicht. Und manchmal beten wir wirklich auch um wichtige Dinge und wir haben den Eindruck, es geschieht nichts. Eine Enkeltochter von uns ist krank. Sie hat eine sehr, sehr schwerwiegende Krankheit und wir beten jeden Tag für sich. Und trotzdem hat sie Gott nicht einfach geheilt. Ich selber habe seit einiger Zeit, Jahren jetzt schon Probleme mit einem Nerv im Rücken. Der wird einfach immer wieder abgedrückt und ich bete eigentlich jeden Tag, dass Gott mich wieder fröhlich hüpfen lässt. Und es tut immer noch weh. Ich weiß nicht warum. Aber es ist so. Dabei habe ich doch an so vielen anderen Stellen schon Wunder erlebt. Ich habe schon Wunder erlebt und Sie haben Wunder erlebt. Und Wunder gibt es immer wieder. Aber eins ist mir wichtig, dass wir wie Martin Luther realisieren, wenn Gott nicht tut, was wir wollen, dann wird er tun, was besser für uns ist. Für manche mag das zu einfach klingen. Für mich ist es aber der feste Ausdruck eines Glaubens, der darauf vertraut, dass Gott mir nichts Böses will. Sieh, ich habe Gedanken des Friedens über euch und ich gebe euch, was sich euer Herz wünscht. Nicht unbedingt so, wie wir das denken, aber er wird uns hören. Und deshalb kann es auch für uns schwere Zeiten geben, aber nicht wirklich Enttäuschungen. Es kann schreckliche Spannungen geben und harte Kämpfen, aber nicht wirklich unerfülltes Beten. Friedrich von Bodelschwing erläutert das folgendermaßen. Er sagt, Gott macht es oft mit seinen Kindern wie die Mutter mit ihrem kleinen, unverständigen Jungen, der noch nicht weiß, wie er in der Dunkelheit in die andere Stube kommen soll und irgendwo mit dem Kopf gegen die Wand rennt. Die Mutter aber nimmt den kleinen Mann an die Hand und sagt, sieh, hier ist die rechte Stelle, hier ist die Tür. Macht Gott uns in der uns umgebenden Wand der Not nicht da ein Loch, wo wir mit unseren manchmal recht unverständigen Gedanken es haben möchten, dann tut er uns, wenn wir von Christus her und mit Christus zu ihm kommen, ganz gewiss an einer anderen Stelle eine desto weitere und schönere Tür auf. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen, hat auch Dietrich Bonhoeffer gesagt. Und wenn er uns manches nicht gibt, worum wir bitten, dann widerspricht das nicht dem Wort Jesu. Wenn ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, dann wird er es euch geben. Sogar nicht mal dem Text nach. In dem Text lesen wir, wird er es euch geben. Aber das Es steht gar nicht da im Griechischen. Da steht nur, wird er geben. Was er geben wird, wird ausdrücklich nicht gesagt. Steht da nicht. Er wird uns nicht unbedingt das geben, worum wir bitten, aber er wird geben. Und er wird uns in unserem Problem nicht allein lassen. Er ist da und seine Hand trägt das, trägt uns. Und so oft wird durch die von Christus geöffnete Tür zum Vater kommen, da fällt der Schein der Ewigkeit auf unseren Weg und die Hand des Vaters, die streckt sich aus nach uns und sie berührt uns heilsam und gut und wir finden Frieden. Ich muss sagen, meine tiefsten Gebetserfahrungen habe ich in meiner größten Not mit den größten Schmerzen gemacht und habe erlebt, dass Gott da ist. Und ich hatte Frieden, trotz den Schmerzen. Darum seid getrost, seid mutig, seid hoffnungsvoll, in welcher Situation ihr auch euch gerade befindet. Und wenn wir Jesus beim Wort nehmen und in seinem Namen zu Gott kommen, dann wird auch der Friede Gottes bei uns einkehren und Freude. Und darum möchte ich zum Schluss noch eines deutlich machen. Es geht gar nicht in erster Linie um die Erhörung unserer Gebete. Es geht darum, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Ich weiß nicht, wenn Sie zuallererst etwas wollen von Ihrem Mann und er immer nur tun muss, was Sie wollen, oder umgekehrt, dann ist das nicht die beste Ehe, glaub. Aber wenn Sie einfach zusammen sein können und spüren, der andere ist da und die Liebe da ist und wächst, dann ist das was Wunderbares. Und darum mein dritter und letzter Gedanke. Vielleicht ist das Wichtigste, was wir überhaupt realisieren müssen. Das Gebet führt uns in die Nähe Gottes und wird uns dadurch verändern. Weil das Gebet, weil das von Wahrhaftigkeit und von Liebe und Vertrauen geprägte Gespräch mit Gott in seine Gegenwart führt, wird es uns verwandeln. Nehmen wir nur einmal den Mose. Von ihm heißt es, als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. 2. Mose 34. Weil er mit Gott geredet hatte, leuchtete er, hatte sein Gesicht ein Strahlen. Und wenn wir im Gebet sind mit Gott und er sich uns offenbart als der Lebendige, dann wird auch etwas von seinem Strahlen und Licht in uns und durch uns scheinen. Paulus hat das im 2. Korintherbrief Kapitel 3 so ausgedrückt. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Und wo schauen wir die Herrlichkeit des Herrn? Im Gebet. Beten heißt mit Jesus in die Gegenwart Gottes treten und ihn ansehen. Und ansehen ist viel mehr als nur sehen. Sehen ist ein flüchtiger Blick, so man vielleicht auf die Uhr schaut. Schauen Sie jetzt nicht drauf, aber sagen Sie mir, haben Sie Zahlen oder Striche? Und welche Farbe hat Ihr Zifferblatt? Grübel, grübel. Ich muss erst wieder drauf gucken, damit ich mich wirklich erinnere. Wir sehen da oft drauf, aber völlig gedankenlos. Sehen ist nicht das Gleiche wie ansehen. Wenn ich mir Zeit nehme, um etwas anzusehen, ein Bild, oder mich auch hineinnehmen lasse in die Herrlichkeit Gottes, auch im Gebet, in den Lobpreis und wie auch immer, dann verändert mich das. Das ist nicht nur eine Sekundengeschichte, nicht nur ein Stoßgebet, sondern etwas völlig anderes. Wenn wir begreifen wollen, was Jesus gemeint hat, wenn er sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn wir nicht nur mit dem Munde bekennen wollen, sondern im Herzen davon erfüllt sein wollen, dass wir wissen, er ist da, dann müssen wir Gemeinschaft haben mit dem Lebendigen und uns dafür Zeit nehmen. Zeit für Gott nehmen. Wenn Sie nächstes Mal das Handy in die Hand nehmen, das ist ja so unser Zeitfresser Nummer 1, glaube ich, im Augenblick. Ein wichtig und gutes Gerät. Aber wie viel wischen wir da nicht drüber? Und ich habe neulich mal gesagt, ich lösche jetzt dann meinen Instagram-Account. Ich brauche das eigentlich nicht. Wie viel Zeit kostet das? Bin ich so viel Zeit auch mit Gott im Gebet? Es gibt Hilfsmittel. Es gibt die Gemeinschaft mit anderen. Es gibt auch so ein kleines Büchchen, das findet man auch im Internet. Das heißt Lebensliturgie. Von einem jungen Kollegen herausgegeben. Das leitet uns an zu Gebeten im Laufe des Tages. Jetzt sagen wir, ja, das ist ja katholisch, Tagzeitengebete. Aber es hat schon was, wenn ich mich unterbrechen lasse. Wenn zum Beispiel die Glocken läuten, morgens oder abends, und mich mir die Zeit nehme, eine Zeit des Gebets mit Gott. Und das hilft. Tagzeitengebete, einfach auch mal bei Google eingeben. Lebensliturgien, dann merken, wie wir es gut tut, in die Stille zu kommen. Und letztendlich ist es so wie mit der Bräune. Noch ein letztes Beispiel. Wenn Sie viel an der Sonne sind, wenn jemand zum Beispiel viel draußen arbeitet, dann wird er ganz automatisch braun. Ich meine, ich heiße braun, aber bin nicht braun, weil ich immer im Schatten bin, also nicht im Haushalt und sonst wo. Aber wer normal draußen ist, der wird einfach braun. So, jetzt gibt es die andere Möglichkeit, ich nehme einfach Schminke und Make-up und schmink mich braun. Geht auch. Aber es ist nicht wirklich echt. Und so habe ich manchmal das Gefühl, auch wir Christen sind manchmal nicht wirklich echt. Wir sind so ein bisschen geschminkt auf Bräune. Dabei möchte Gott, dass wir durch und durch von ihm erfüllt sind. Und der Schlüssel ist, dass wir Zeit mit ihm verbringen im Gebet. Und deshalb wünsche ich es uns, dass wir das auch tun. Mose war 40 Tage in der Gegenwart Gottes und deshalb leuchtete sein Gesicht. Und auch wir werden nur dann wirklich Frieden und Freude haben, wirklich dauerhaft bekommen, wenn wir, und dann auch eine Ausstrahlung haben, wenn wir Menschen sind des Gebets. Darum Rogate in Jesu Namen. Amen.